ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Markus Frohnmeier begrüße ich bei uns. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Sie sind Landeschef der AfD Baden-Württemberg, seit 2017 im Bundestag. Wir wollen ja die Spitzenkandidaten diese Woche näher kennenlernen. Politiker werden wahlweise als Hoffnungsträger oder Reizfigur wahrgenommen. Was sind Sie?
Das muss der Wähler entscheiden. Ich glaube, das steht mir nicht zu, das zu kategorisieren.
Was spüren Sie denn gerade so? Man hat ja manchmal so Antennen, dass was rüberkommt.
Ich spüre, dass viele Bürger leider verunsichert sind, dass sie sich große Sorgen machen, wie es in Baden-Württemberg weitergehen soll. Hier waren wir immer in einem Land traditionell, wo man sagen konnte, wenn du fleißig bist, wenn du schaffst, dann kannst du dir irgendwann mal den Traum von den eigenen vier Wänden vom Häusle verwirklichen. Das war auch durchaus so, dass meine Elterngeneration beispielsweise jahrzehntelang im selben Unternehmen arbeiten konnte. Mein Vater hat 40 Jahre beim Daimler gearbeitet. Und das sind alles Dinge, die hat man heute so nicht mehr. Und viele machen sich Sorgen. Also mein Eindruck, ich würde gerne was Positiveres sagen, aber ist tatsächlich, dass die Menschen auf einen zukommen und sagen, was passiert hier?
Ja, Sie sprechen die Familie gerade an. Sie sind in Rumänien geboren, wurden mit Ihrer Zwillingsschwester von einem schwäbischen Elternpaar, Ehepaar adoptiert und sind in Weil der Stadt aufgewachsen. Dann haben Sie ein Jurastudium in Tübingen begonnen. Wann kam denn eigentlich das Interesse für Politik?
Ich war eigentlich immer schon politisch interessiert und das Ganze hat dann zugenommen, ja eigentlich im Studium. Es ging damals um die Finanzkrise, die Euro-Rettungskrise. Ich hatte die Gelegenheit, einen Wirtschaftsprofessor kennenzulernen, Joachim Stabatti, der auch die AfD mitgegründet hat. Und mich hat das damals diese Zeit schon politisiert, einfach weil es auch um die Frage ging, wer bezahlt eigentlich die Schulden der anderen? Und die europäischen Verträge waren relativ klar mit der No-Bailout-Klausel. Niemand übernimmt die Verbindlichkeiten eines anderen. Und das wurde damals zur Disposition gestellt. Und da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, was bedeutet das eigentlich für meine Generation, für zukünftige Generationen? Und so kam dann auch Stück für Stück das Interesse daran, sich noch stärker politisch zu engagieren. Bin dann in die AfD eingetreten, habe das ganze Parteiprojekt angefangen mit aufzubauen, Kreisverbände gegründet, eine Jugendorganisation aufgebaut und Stück für Stück wurde dann aus dem Hobby, aus der Leidenschaft auch das, was man jetzt jeden Tag macht.
Und jetzt sind Sie angetreten mit dem Wunsch, Ministerpräsident zu werden. Sind Sie jemand, der gleich nach der Spitze strebt?
Nein, aber ich glaube, wenn eine Partei bundesweit mittlerweile je nach Institut die stärkste Kraft ist und auch hier in Baden-Württemberg zumindest unter den Top 3 mitwettbewerben kann, dann muss man natürlich auch ganz offen den Anspruch stellen, dieses Land in Baden-Württemberg zu regieren. Das hat die AfD getan und am Wahlabend hat es dann natürlich der Wähler in der Hand. Für mich ist immer ganz wichtig auch, dass man als Politiker nach der Wahl weiß, was man vor der Wahl versprochen hat. Und das kann ich heute Ihnen auch zusichern. Wir werden es nicht vergessen. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr.
Ja, und die Partei als auch die Wähler beschäftigt gerade ein Thema. Die AfD war als Anti-Establishment-Partei angetreten. Jetzt beschäftigen gleich mehrere Bundes- und Landtagsabgeordnete Verwandte in den Büros von Parteikollegen. Wie passt das zusammen?
Ja, ich finde das immer ein ganz spannendes Thema, weil man zunächst ja mal feststellen muss, dass die AfD nicht gegen Recht und Gesetz verstoßen hat. Es gibt keinen einzigen Fall, wo man irgendwelche rechtlichen Vorgaben gebrochen hätte oder sich über Gesetze hinweggesetzt hätte, auch wenn das immer so mitschwingt und insinuiert wird. Ich kann nicht für andere Bundesländer sprechen, nur hier für Baden-Württemberg. Und die Beschäftigungen, die wir hier haben, die sind alle absolut in Ordnung und rechtlich zulässig. Und ich muss auch ganz offen sagen, ich finde es teilweise unanständig, was dann vorgeworfen wird. In meinem eigenen Fall wird mir zum Beispiel vorgeworfen, dass meine Ehefrau, eine Diplomjournalistin, trilingual, für einen AfD-Abgeordneten tätig ist. So nach dem Motto, als ob sie mich um Erlaubnis fragen müsste, bevor sie einer Berufstätigkeit nachgeht. Und sowas geht nicht. Ich finde das schön und ich finde es auch richtig, wenn in Familien, in Bekanntenkreise Leute sagen, ich brenne für eine Partei, ich möchte was verändern und ich möchte mich auch in einer Partei engagieren und einbringen. Und hier entsteht so langsam der Eindruck, als ob man, wenn man denselben Familiennamen hat, nicht in derselben Partei tätig sein darf. Und das geht nicht. Ich finde viel spannender, dass die relevanten Fragen in diesem Wahlkampf nicht diskutiert werden. Wir haben hier eine Regierungspartei mit der CDU, die sich den eigenen Parteitag vom Staatsunternehmen, vom Quasi-Staatsunternehmen ENBW sponsern lässt. Darüber höre ich nichts. Wir haben die Situation, dass beispielsweise auch die CDU hier in Baden-Württemberg in die Epstein-Affäre mit involviert ist. Da gibt es eine Abgeordnete aus Heidelberg, die sehr eng im Austausch mit dem Psychiater, mit dem Psychologen von Herrn Epstein war. Und der Mann war ja quasi go to the doctor, also die Person, die die ganzen Missbrauchsopfer betreut hat. Das, glaube ich, müsste man auch mal stärker beleuchten. Man scheint sich jetzt so kurz vor der Wahl auf die AfD zu konzentrieren und Dinge, die rechtlich völlig zulässig sind, zu skandalisieren.
Wir gucken gerade noch mal auf die Zahlen. Nach Recherchen von Welt Online beschäftigt die AfD im Bundestag im Schnitt 9 Mitarbeiter je Abgeordneten, alle anderen Parteien deutlich weniger. Baden-Württemberg zählt zu den wirtschafts- und innovationsstärksten Regionen Europas. Doch die Spitzenposition steht zunehmend unter Druck. Was kann das Land tun, um den Anschluss nicht zu verlieren? Was ist da Ihr wichtigstes Argument?
Also ich glaube, man muss sich erst mal klar machen, dass was gerade hier passiert, nicht vom Himmel gefallen ist. Häufig, wenn ich mit Herrn Hagel oder Herrn Özdemir darüber diskutiere, höre ich, daran sei Trump schuld und Putin und Corona. Aber ich glaube, man darf es sich nicht so einfach machen. Die Probleme, die wir hier in Baden-Württemberg haben, die sind hausgemacht. Alle 25 Minuten verlieren wir einen Industriearbeitsplatz. Jeden Tag schließen 7,5, also 8 Unternehmen für immer die Tore. Traditionsunternehmen bauen Stellen ab. In Waiblingen schließt jetzt ein Bosch-Werk. Das sind Dinge, die momentan hier stattfinden und die zurückzuführen sind auf eben eine schlechte Politik derjenigen, die jetzt in Regierungsverantwortung sind.
Da gehen wir vom SWR-Faktenbasisteam zur Einordnung mal dazwischen. Frohnmeier hat schon öfter in Interviews gesagt, dass alle 25 Minuten ein Industriearbeitsplatz verloren gehe. Zur korrekten Einschätzung müsste man wissen, wie Frohnmeier den Arbeitsplatz denn eigentlich definiert. Meint er alle Erwerbstätigen, nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigte? Und es ist auch nicht ganz klar, welchen Zeitraum er meint. Grundsätzlich ist es laut dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium tatsächlich so, dass die Erwerbstätigkeit in der Industrie seit 2019 im Trend zurückgegangen ist. Alle 25 Minuten ein Arbeitsplatz würde im Jahr rund 21.000 Arbeitsplätze bedeuten. Die Beschäftigtenzahl etwa im verarbeitenden Gewerbe in Baden-Württemberg, also in Industrie und Handwerk, ist zwischen November 2024 und November 2025 um rund 25.000 gesunken. Auch die Aussage von Frohnmeier, dass mittlerweile jeden Tag 8 Unternehmen in Baden-Württemberg pleite gingen, ist schon öfter in Interviews gefallen. 7,5 bzw. 8 Firmen am Tag, das hört sich erstmal dramatisch an. Aber ist das auch so? Die Zahl für 2025 liegt noch nicht offiziell vor. Laut Statistischem Bundesamt haben in Baden-Württemberg zwischen Januar und Oktober gut 2200 Firmen Insolvenz beantragt. Umgerechnet wären das im Schnitt 3,7 Pleiten pro Tag. Wichtig zu wissen, laut Statistik waren das nur selten größere Firmen, sondern 2/3 der Unternehmen hatten nicht mehr als 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium erklärte dazu, dass die absolute Zahl der Insolvenzen nur ein unvollkommenes Bild der Wirtschaftslage zeichne. Es sei normal, dass in der derzeitigen Rezession die Insolvenzen anstiegen. Die Zahl der Pleiten im Vergleich zu anderen Bundesländern ist übrigens immer noch niedrig. Die Insolvenzen sind auch nicht auf einem Allzeithoch. Zu Beginn der 2000er Jahre lagen die Zahlen laut Statistischem Landesamt über mehrere Jahre hinweg deutlich höher, bei über 3000. Und so kommen wir zu der Einschätzung. Die Behauptungen von Frohnmeier zu Arbeitsplätzen und Insolvenzen gehen in die richtige Richtung. Und selbstverständlich ist es legitim, die Gesamtzahl der Insolvenzen und der Arbeitsplätze innerhalb eines Jahres auf den Tag bzw. auf die Minute herunterzubrechen, um die Dimension klarer zu machen. Allerdings muss auch eingeordnet werden, dass hauptsächlich kleinere Unternehmen pleite gingen und wie die Zahl in Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich einzuordnen ist. Und jetzt zurück zu Markus Frohnmeier im SWR1-Leute-Gespräch.
Woran liegt es ganz konkret? Wir haben hier 18 Cent Industriestrompreis. In den Vereinigten Staaten und in China sind es 4 bis 6 Cent. Wir haben hier massive Bürokratie. 140, 145 Milliarden kostet das bundesweit jedes Jahr. Und da muss man endlich ran. Also man muss schauen, dass die Energie hier bezahlbar und günstig wird, nicht nur für Verbraucher, auch für unsere Unternehmen. Man muss endlich mal nicht nur über Bürokratieabbau sprechen, sondern ihn konkret umsetzen. Wir wollen darum ein Ablaufdatum für Verordnungen und Gesetze. Alles, was 10 Jahre in Kraft war, entfällt automatisch. Und für jedes neue Gesetz, jede neue Verordnung sollen 2 alte entfallen. Das sind, glaube ich, wichtige Maßnahmen, um dieses Gestrüpp, diesen Dschungel an Verordnungen endlich zu reduzieren. Das jetzt wären die 2 Maßnahmen, die wir sofort umsetzen werden.
Gucken wir mal rein. Im 9-Punkte-Plan der AfD stehen Energiepreise reduzieren und Automobilindustrie retten ganz oben. Wie wollen Sie die Automobilindustrie retten?
Ja, also wir müssen zunächst einmal die Energiepreise reduzieren und auch die Bürokratie reduzieren hier in Baden-Württemberg. Es geht ja darum, den Standort attraktiv zu halten. Ich will nicht, dass die A-Klasse in Ungarn gebaut wird. Ich fände besser, wenn die hier in Baden-Württemberg in Rastatt gebaut werden kann. Und das sind alles Dinge, die wir angehen. Wir werden jetzt als erstes 400 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt entnehmen. Geld, das momentan überwiegend für ideologische Klimaprojekte eingesetzt wird, und damit werden wir erstmal dauerhaft die Energiekosten der Bürger reduzieren, auch unserer Unternehmen. Und wir werden in einem zweiten Schritt zurück zu Kernenergie und Kohlekraft gehen, weil wir brauchen endlich wieder grundlastfähige Energie, auch hier in Baden-Württemberg. Und wir werden dann natürlich da, wo es Sinn gibt, weil wir technologieoffen sind, auch Erneuerbare einsetzen, aber nur da, wo es Sinn ergibt und wo es nicht dauerhaft subventioniert werden muss. Und dann, wenn wir endlich wieder einen vernünftigen Energiemix haben, werden wir das auch spürbar bei den Energiepreisen hier in Baden-Württemberg und auch in Deutschland merken. Und das sind, glaube ich, schon die wichtigsten Maßnahmen, die man jetzt angehen muss, damit wir fit für die Zukunft sind und wieder Wachstumsland werden können.
Im Wahlprogramm steht, um die Automobilindustrie zu retten, das BayBW-Programm, durch das alle öffentlichen Unternehmen und Behörden des Landes verpflichtet wären, für ihren Fuhrpark künftig nur noch Automobile aus baden-württembergischer Produktion zu erwerben. Führende Ökonomen wie Clemens Fuß, Marcel Fratscher oder Veronika Grimm sagen, die Vorschläge der AfD seien Ausdruck eklatanter Inkompetenz bei Fragen der Wirtschaftspolitik. Wie wollen Sie Kompetenz bekommen?
Gut, also ich würde denjenigen, die das bewerten, raten, das Programm in Gänze zu lesen. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwelche tarifären oder nicht tarifären Maßnahmen umsetzen wollen. Es geht auch nicht darum, dass wir sagen, mit einem Programm die heimischen Autos zu kaufen, retten wir quasi die baden-württembergische Automobilindustrie. Es geht einfach um klares Bekenntnis. Hey, was jeder Landkreis mittlerweile kann, nämlich den heimischen Apfelsaft zu kaufen, den regionalen Honig, das muss man im Land von Gottlieb Daimler, Ferdinand Porsche und Karl Benz auch können, nämlich zu sagen, wir fahren die besten Autos, die es gibt, unsere eigenen. Und darum geht es. Es geht um ein klares Bekenntnis zu unserer Produktion, zu unserer Qualität hier in Baden-Württemberg im Bereich der Automobile. Und das soll vor allem auch ein Zeichen sein. Manchmal sind Symbole und Zeichen auch in der Politik sehr, sehr wichtig. Damit geht nicht einher zu glauben, dass wenn Behörden und Ministerien jetzt diese Fabrikate anschaffen, die Absatzzahlen verdoppelt werden können. Insofern hat mich das schon ein bisschen irritiert, muss ich ganz offen sagen, als ich das gelesen hatte. Aber es ist halt bald Wahl.
Ja, Ministerien können nicht frei entscheiden, denn sobald die Bestellung den Wert von 216.000 Euro übersteigt, muss der Auftrag ausgeschrieben werden. Und Kommunen sind da oft freier, weil ihre Aufträge oft kleiner und damit günstiger ausfallen.
Aber man kann da natürlich an den Stellschrauben drehen. Sie haben recht, es gibt eine Vorgabe, eine gesetzliche. Die könnte man zunächst versuchen, im Rahmen der Europäischen Union zu ändern und anzugehen. Oder man macht das, was in Teilen jetzt schon stattfindet. Man versucht im Rahmen der Ausschreibung Indikatoren festzulegen, die durchaus dazu führen können, dass man sich für unsere heimischen Produkte entscheidet. Stichwort beispielsweise, alle reden über CO2-Emissionen. Da geht es auch um Regionalität, dass Produkte hier keine weiten Transport- und Lieferwege haben. Und ich glaube, da gibt es durchaus Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass unsere Behörden und Ministerien baden-württembergische Fabrikate fahren.
Die Aussage haben wir uns als Faktenbasisteam im SWR auch angeschaut. Die meisten Ministerien und Behörden in Baden-Württemberg fahren schon heute fast nur Autos aus heimischer Produktion. Regierungschef Kretschmann und seine Ministerinnen und Minister lassen sich größtenteils im Mercedes chauffieren. Bei der Polizei sind die meisten der etwa 3300 Streifenwagen vom gleichen Hersteller und von Audi, der ja auch in Neckarsulm bei Heilbronn produziert. Das heißt aber nicht, dass Ministerien und Behörden diese Aufträge freihändig vergeben können. Auch sie müssen sie europaweit ausschreiben, denn, wie wir ja schon gehört haben, für Liefer- und Dienstleistungsaufträge öffentlicher Auftraggeber gilt ab einem Schwellenwert von 216.000 Euro europäisches Vergaberecht. Und dieser Wert ist bei mehreren Autos natürlich schnell überschritten. Heißt also, ein BEI-BW-Programm im Sinne der AfD, das Behörden rechtlich verpflichtet, ausschließlich Autos aus baden-württembergischer Produktion zu kaufen, wäre nicht mit EU-Vergaberecht vereinbar. Eine solche Klausel würde nach Ansicht von Juristen auch gegen die Warenverkehrsfreiheit in der EU verstoßen. Und führende Ökonomen warnen auch vor einer solchen Abschottung. Schließlich sei Baden-Württemberg ja selbst ein extrem exportorientiertes Land. Also ist unsere Einschätzung, Markus Frohnmeiers Vergleich hinkt, denn Ministerien können nicht freihändig entscheiden, für ihre Flotte nur Autos aus Baden-Württemberg zu beschaffen. Sobald die Bestellung eben den Wert von 216.000 Euro übersteigt, muss der Auftrag ausgeschrieben werden. Kommunen sind da freier, weil ihre Aufträge oft kleiner und damit günstiger ausfallen.
Markus Frohnmeier, AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl bei uns in SWRs Leute. Zuwanderung, ein Wahlkampfthema. Jetzt sind Bund und EU für die Regeln des Asyls zuständig. Die Länder für die logistische Umsetzung. Welche konkreten Pläne hat die AfD für die Unterstützung der Kommunen?
Die beste Unterstützung unserer Kommunen ist, die Kommunen im Bereich der Zuwanderung, der Illegalen zu entlasten. Wenn Sie sich kommunale Haushalte anschauen, dann sind wir mittlerweile im Schnitt an einem Punkt angekommen, an dem ca. 35-40% des kommunalen Budgets insbesondere für den Bereich der Zuwanderung, der Irregulären, auch mit ausgegeben werden müssen. Da wurden die Kommunen vom Bund, aber auch vom Land allein gelassen. Wir als AfD sagen, wir wollen die Kommunen entlasten, indem wir in den Regierungsbezirken zentrale Unterbringungen organisieren, so den Druck von den Kommunen wegnehmen. Das Land muss das dann bezahlen. Und dann wollen wir natürlich auch endlich effizient und wirklich auch nachhaltig das Thema Abschiebung, Rückführungen in die Hand nehmen. Wir haben mehrere 10.000 Personen, die sofort und unmittelbar rückgeführt werden könnten. Das findet bisher einfach noch nicht genug statt. Und da wollen wir konsequent sein als AfD hier in Baden-Württemberg. Was mir aber wichtig ist, in dem Kontext zu sagen, weil es immer miteinander vermischt wird, wir machen einen wirklich großen Unterschied zwischen legaler und illegaler Migration. Wer sich legal in Baden-Württemberg aufhält, wer unsere Sprache spricht, wer bereit ist, Leistung zu erbringen, Steuern bezahlt, seinen Teil für die Solidargemeinschaft beiträgt, der ist herzlich willkommen hier in Baden-Württemberg. Uns geht es um illegale Migranten und auch um Personen, die hier im Aufenthalt haben, aber Straftaten begehen, über Jahre hinweg nicht bereit sind, erwerbstätig zu werden. Die meinen, sie können hier den Bürgern auf der Tasche liegen, und da sind wir konsequent, da werden wir rückführen. Es ist nur wichtig, die Unterscheidung zu treffen, und ich glaube, dass das auch wirklich notwendig ist, wenn man sich anschaut, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der illegalen Migration und auch dem Sicherheitsgefühl hier in Baden-Württemberg gibt. Es ist ja mittlerweile die Situation, dass insbesondere bei den Messerdelikten 57% der Täter keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Alle 3 Stunden haben wir so eine Messerattacke hier in Baden-Württemberg, und das ist einfach zu viel.
Das haben wir mit der SWR1-Faktenbasis mal gegengecheckt. Die Anzahl der Messerangriffe sank laut der polizeilichen Kriminalstatistik Baden-Württemberg im Jahr 2025 um 11% auf 1190 Fälle. Insgesamt gab es vergangenes Jahr 1148 Tatverdächtige bei Messerangriffen. Davon sind rund 56,4% nicht deutsch, also rund 647. Das bedeutet, sie haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Unsere Einschätzung, Frohnmeiers Aussage ist falsch. Die rund 57% finden sich zwar in der Kriminalstatistik, aber in der Statistik handelt es sich um Tatverdächtige, also keine verurteilten Straftäter. Frohnmeier spricht dagegen von Tätern. In der Statistik finden sich die Taten und Tatverdächtigen. Dabei gilt es zu beachten, dass statistisch gesehen ein Tatverdächtiger auch mehrere Taten begangen haben kann. Die Zahl der Messerangriffe von Nichtdeutschen wird nicht erfasst. Daher ist eine Umrechnung pro Tag und pro Stunde nicht möglich. Bezieht sich Frohnmeier auf alle Messerangriffe im Jahr 2025 und rechnet sie auf die Tage runter, ist auch dieser Teil seiner Aussage falsch. Es sind mehr als 3 pro Tag und nicht alle 3 Stunden.
Schauen wir mal auf die Pläne der AfD. Sie schlagen für Baden-Württemberg einen Volksentscheid über Migration vor. Ein Vorschlag, die komplette Umstellung sämtlicher Sozialleistungen für Asylbewerber auf Sachleistungen. Nach aktueller Rechtsprechung ist eine komplette Umstellung aus Sachleistungen rechtswidrig. Was sagen Sie, welche Bedeutung hätte so ein Volksentscheid?
Ich glaube, auch hier geht es darum, dass wir deutlich machen, in Berlin, dass unsere Bürger die Gelegenheit außerhalb einer Wahl haben, sich konkret mit einem Thema zu befassen und da mitzuteilen, was man hier in Baden-Württemberg wünscht. Wir sind ein starkes Bundesland. Wir sind viele, viele Millionen Einwohner und wir können auch in Berlin deutlich machen, ob wir mehr, weniger, restriktivere Migration wollen. Und da sind wir offen. Wir wollen es den Bürgern hier in Baden-Württemberg überlassen, welche Form von Migrationspolitik zukünftig das Land Baden-Württemberg durchführen sollte. Und mit diesen Ergebnissen kann man in den Bundesrat gehen, mit diesen Ergebnissen kann man nach Berlin gehen.
Ja, der Rechtsprofessor Konstantin Ruschka aus Freiburg sagt, ja, man kann darüber abstimmen lassen, nur gibt es einfach keine rechtliche Bindung und es macht keinen Sinn, sagt er. Genauso sei die Haft ohne Aussicht auf Abschiebung, die Sie ebenfalls vorschlagen, verboten.
Es geht ja aber auch nicht darum, dass wir wollen, dass dadurch eine Rechtsfolge entsteht, sondern wir wollen ein Stimmungsbild einholen. Und ähnlich wie bei dem Programm bei Baden-Württemberg scheinen dann diejenigen, die sich unablässig, die sogenannten Experten zu unseren Programmen äußern, das Programm nicht gelesen zu haben. Da wird mit keinem Wort behauptet, dass dadurch eine Rechtsfolge entsteht, sondern wir wollen noch wissen, was wollt ihr, was wollen unsere Bürger in Baden-Württemberg beim Thema Migration? Und mit diesem Ergebnis kann man sehr wohl dann arbeiten, weil es ist ein starkes Zeichen, es ist ein Signal und die Politik darf sowas nicht ignorieren.
Stimmt es, dass Sie die US-Abschiebebehörde ICE als Vorbild betrachten?
Nein, wir wollen eine Grenzschutzpolizei einführen. Die gibt es übrigens schon in Bayern und da regiert noch nicht die AfD. Die Grenzschutzpolizei hier in Baden-Württemberg würde dann zurückverlagert an der Grenze, die Bundespolizei unterstützen und auch Kontrollen durchführen. Unser Problem ist nach wie vor, dass die Europäische Union, aber auch Friedrich Merz, die bundesdeutschen Grenzen nicht angemessen schützen kann. Und darum wollen wir dazu übergehen, dass wir die Landesgrenzen hier in Baden-Württemberg sicher machen. Wir müssen vermeiden, dass illegaler Zustrom erfolgt. Jedes Jahr kommt immer noch über eine Großstadt nach Deutschland. Und das ist ein Problem. Wir können uns nicht mehr Migration leisten. Die Folgen davon erleben wir hier im Bereich der inneren Sicherheit, aber auch bei den explodierenden Kosten. Darüber muss man sprechen können, ohne Schaum vom Mund und auch ohne immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt zu werden, dass das quasi rechtsextrem oder ähnliches wäre. Wir wollen einfach nur Recht und Ordnung, die Umsetzung geltenden Rechts und dafür steht die AfD.
Bildung ebenfalls. Ein wichtiges Thema im Landtagswahlkampf. Markus Frohnmeier, AfD-Spitzenkandidat bei uns in SWR 1. Leute, was ist denn Ihre wichtigste Forderung in Sachen Bildung, ganz konkret?
Ganz konkret wollen wir da anfangen, wo es meiner Meinung nach schon wirklich wichtig ist, in den Kindergärten. Wir wollen in Baden-Württemberg kostenfreie Kindergärten einführen. Es wird wenig über frühkindliche Erziehung gesprochen. Und ich glaube, dass es heute sehr, sehr wichtig ist, dass man auch Kinder kostenfrei in den Kindergarten bringen kann. Ganz einfach deshalb, weil wir immer häufiger auch die Situation haben, dass Erstklässler dann später beispielsweise keinen wirklichen Zugang zur deutschen Sprache haben. Und da kann ein kostenfreier Kindergarten in Baden-Württemberg dabei helfen. Ansonsten wollen wir natürlich die Dreigliedrigkeit bewahren. Ich bin ein Kind der Hauptschule, der Realschule und habe dann Abitur gemacht und ich habe für mich erlebt, und so ging es auch vielen anderen, dass unser dreigliedriges Schulsystem immer ein sehr durchlässiges und differenziertes war. Man konnte sehr individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Was wir heute erleben, sind häufig Experimente mit der Gemeinschaftsschule oder auch der Idee, dass zum Beispiel Erst- und Zweitklässler zusammengefasst werden müssen in eine Jahrgangsstufe. Und das sind Dinge, die helfen nicht, die machen es tatsächlich sehr, sehr schwer, den Kindern auch angemessen zu begegnen, differenziert zu sein. Und darum, glaube ich, müssen wir nicht immer das Rad neu erfinden, sondern vielleicht auch die Dinge, die Baden-Württemberg in der Vergangenheit sehr stark gemacht hat, bewahren. Humanistischer Ansatz im Gymnasium, Hauptschulen starke und Realschulen, aber auch deutlich machen, du zählst nicht nur was, wenn du Abitur gemacht hast, sondern es ist auch gut und ehrenhaft, wenn man beispielsweise sich für das Handwerk entscheidet.
Sprachförderprogramme haben Sie angesprochen, die gibt es bereits in der Schulreform, auch schon ab der Kita. Die AfD möchte die Schulpflicht in eine Bildungspflicht umwandeln. Was ist denn da nach Ihrer Vorstellung der Hauptunterschied?
Es geht hier vor allem um Wettbewerb. Das bedeutet, Privatschulen, staatliche Schulen, aber auch beispielsweise Homeschooling, das wäre dann auch möglich, stehen alles, diese Konzepte stehen miteinander im Wettbewerb. Und ich glaube, das tut Schule, dem Konzept Schule auch sehr gut, wenn es sich eben im Rahmen eines Wettbewerbs messen muss. Das ist eigentlich die Idee dahinter, dass man sagt, wir wollen eine Bildungspflicht. Dann können Eltern sehr individuell für sich entscheiden, was sie den Kindern anbieten wollen.
Wollen wir es mal konkret machen? Also Sie fordern staatliche Überprüfungen, auch wenn der Unterricht zu Hause stattfindet. Wie wäre das im Hause Frohnmayr?
Also ich würde persönlich, ich will das jedem selber überlassen, aber mich nicht für Homeschooling entscheiden. Ich finde es wichtig, dass man sehr differenziert die Möglichkeit hat, auch Kinder auszubilden. Das schaffen staatliche Schulen, insbesondere wenn die Dreigliedrigkeit bewahrt wird. Aber wir wollen, das merken Sie natürlich auch ein Stück weit, einen Wettbewerb wieder mit reinbringen. Es war übrigens auch nicht gut, dass man nicht mehr frei wählen kann, wo man die Kinder beispielsweise in einer Stadt zur Schule schicken will. Da wird man häufig jetzt den in Anführungszeichen Bezirken zugewiesen. Und früher standen die dann auch stärker miteinander im Wettbewerb. Und das sind Dinge, die wir wieder verändern wollen, um, ich sage jetzt mal so ein bisschen auch den Leistungsgedanken mit reinzubringen zwischen den Schulen. Wichtig ist aber auch, dass wir dafür sorgen, dass der Unterrichtsausfall, der ganz massiv auch hier in Baden-Württemberg stattfindet, reduziert werden kann und dass wir auch Lehrerstellen angemessen besetzen. Mir ist es bis heute ein großes Rätsel, wie die Landesregierung nicht bemerken konnte, dass hunderte Lehrerstellen unbesetzt sind.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Schulpflicht 2006 bestätigt, um die Integration und das Erleben von Meinungspluralität zu sichern. Wie wollen Sie das bei einem Unterricht zu Hause sicherstellen? Wollen wir nochmal bei diesem Beispiel Unterricht zu Hause bleiben, weil das ja bei Ihnen im Wahlprogramm steht?
Also ich glaube schon, dass Eltern in der Lage sind, sowas den Kindern zu vermitteln. Ich bin kein Anhänger davon, dass der Staat sich immer stärker und umfassender in die Erziehung einmischen muss. Und ich glaube, dass sowas durchaus möglich ist. Letztendlich ist das etwas, was Eltern dann auch für sich und die Familie entscheiden müssen.
Sie fordern dabei eine staatliche Überprüfung des Homeschooling-Unterrichts. Wie sieht das aus? Kommt dann ein Lehrer nach Hause und guckt, sind alle Hausaufgaben erledigt? Wie soll man das machen?
Man kann natürlich auch versuchen, dass man dann beispielsweise Leistungstests einführt, um zu prüfen, ob dem Kind daheim auch das vermittelt wird, was notwendig ist, um bestehen zu können. Sowas könnte beispielsweise dann einmal im Quartal stattfinden.
Ein Thema, das die Wähler interessiert, Umwelt- und Klimaschutz, 4 Seiten im Wahlprogramm der AfD. Aktuell produziert der Verkehr rund ein Drittel aller Emissionen in Baden-Württemberg. Der Wert hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wenig verändert. Wie wollen Sie die baden-württembergischen Klimaziele erreichen?
Also wir würden das Landesklimagesetz abschaffen, genauso das Landesmobilitätsgesetz, weil wir nicht glauben, dass ideologische und starre Vorgaben in irgendeiner Form das globale Klima beeinflussen können. Wir sind eher dafür, dass man sich wieder auf das Thema Umweltschutz konzentriert. Umweltschutz bedeutet für uns auch, dass man vor Ort anfängt. Beispielsweise würde ich empfehlen, dass diejenigen, die die Friday for Future Demonstrationen besucht haben, vielleicht einfach auch mal dazu übergehen, Vereinen beim Bachputzen und Ähnliches zu helfen. Glauben Sie mir, wenn die bei uns in Berlin Demo gemacht haben und weg waren, es war alles vollgemüllt, überall lagen PET-Flaschen auf dem Boden und da musste erst mal die Stadtreinigung anrücken. Und darum glaube ich, muss man sich da auch mal ehrlich machen, von einer abstrakten Debatte verabschieden und sich klar machen, was ist eigentlich Umweltschutz?
Am 8. März stimmen neben der Landtagswahl 4 Gemeinden über Windkraftprojekte vor Ort ab. Sie schreiben im Wahlprogramm, dass Sie die Bürgerinitiativen gegen Windkraft unterstützen. Wissen Sie denn, wie im vergangenen Jahr über Windkraft im Land abgestimmt wurde?
Ja, das wissen wir, aber wir sind auch der Meinung, dass Windkraft keine, das keine Zukunftstechnologie sein kann.
Wie wurde abgestimmt?
Bitte?
Wie wurde abgestimmt? Haben Sie die Zahlen da?
Die habe ich jetzt nicht parat, da müssen Sie mich aufschlauen.
Also im vergangenen Jahr wurde in 11 von 16 Fällen für das lokal geplante Windkraftprojekt gestimmt. Es war ein Rekordjahr im vergangenen Jahr. Und Edgar Wunder, der Landesvorsitzende des Vereins Mehr Demokratie, stellt eine wachsende Akzeptanz der Windenergie in der Bevölkerung fest. Sehen Sie es auch?
Also mich erreichen natürlich vor allem die Zuschriften derjenigen, die solche Projekte kritisch sehen. Und für mich ist eher als Politik interessant, ob es tatsächlich den Effekt erzielen kann, den man sich davon verspricht. Und ich bin der Meinung, dass wir gerade beim Bereich der Windkraft erleben, dass eine Verspargelung in der Fläche stattfindet, dass Naherholungsgebiete dadurch quasi unnutzbar gemacht werden, dass wirklich tonnenweise Betonfundamente in Waldböden gegossen werden, dass Insekten, Vögel und auch Natur beeinträchtigt wird und dass wir am Ende des Tages eben keinen grundlastfähigen Strom bekommen. Und darum bin ich jemand, der sich eher dafür aussprechen würde, dass man nur da, wo es wirklich wirtschaftlich Sinn ergibt, Windenergie und eben auch beispielsweise Sonnenkollektoren einsetzt und lieber dazu übergeht, wieder einen grundlastfähigen Strom für Baden-Württemberg, aber auch in Deutschland zu organisieren.
Auf der Pro-Seite stehen, erzeugt im Betrieb klimaneutralen Strom, verursacht kaum CO2, ist langfristig kostengünstig.
Da muss man aber vielleicht mal gegenrechnen, was passiert, wenn beispielsweise nicht eingespeist werden kann. Da haben die Bürger in den vergangenen Jahren, also pro Jahr, bis zu 800, im Schnitt 800 Millionen Euro verloren, wenn Strom nicht eingespeist werden konnte. Bis heute ist ungeklärt, wie eigentlich das Recycling der Windkrafträder stattfinden soll. Es sind häufig eben auch Baustoffe, die hier verwendet werden, die nicht einfach recycelt werden können. Die werden dann im Boden vergraben. Also ich bin da sehr, sehr kritisch, was dieses Thema anbelangt. Sie merken, ich bin kein Anhänger von Windkrafträdern.
Verkehr und Mobilität, ein Thema, das alle betrifft. Markus Frohnmeier, jede zehnte Brücke ist im Land sanierungsbedürftig. Wie würde die AfD das anpacken?
Wir wollen einen sogenannten Baden-Württemberg-Fonds einrichten, der sich vom System her am norwegischen Rentenfonds orientiert. Wir wollen also Erträge am Kapitalmarkt erzielen und dieses Geld wollen wir dafür verwenden, um in Baden-Württemberg eine Infrastrukturoffensive zu starten, um marode Brücken, Straßen und so weiter, auch Schulen übrigens, zu sanieren.
Ist das die Idee Ihres Parteikollegen Emil Senze, die Sie da ansprechen? Der staatliche Bürgerinfrastrukturfonds, den hatte er vorgeschlagen. Wie soll der funktionieren?
Nein, das ist der Baden-Württemberg-Fonds, der bei uns im Rahmen des 9-Punkte-Plans aufgenommen worden ist.
Wie funktioniert es ganz konkret?
Es funktioniert so, dass der Staat also quasi eine Einlage tätigt und dann am Kapitalmarkt eben möglichst breit investiert wird und die Erträge werden dann quasi in den Fonds zurückgeführt und dann werden im Rahmen der Erträge quasi Infrastrukturprojekte bezahlt.
Wenn Sie die Börsenbewegungen jetzt aktuell beobachten, dann sehen Sie, dass die Erträge nicht unbedingt gegeben sind. Was dann?
Die sind gegeben. Norwegen hat hat quasi 2025 im vergangenen Jahr 2 Milliarden Euro damit erwirtschaften können, indem sie systemisch genauso vorgegangen sind.
Ja, aber die Sicherheit ist einfach nicht gegeben am Kapitalmarkt.
Die Sicherheit ist gegeben, wenn sie möglichst breit investieren. Wie gesagt, Norwegen hat gezeigt, wie sowas gehen kann. Warum sollten wir sowas nicht tun? Ich glaube, wir müssen endlich im Jahr 2026 auch bei solchen Dingen ankommen.
Gucken wir mal weiter nach den Ideen der AfD. Was sind Ihre Pläne für die Kfz-Steuer?
Wir wollen natürlich das Thema Mobilität günstiger machen. Dafür muss auch die Kfz-Steuer gesenkt werden. Viele Steuern wollen wir im Übrigen senken. Wenn wir vielleicht noch über andere Themen Bauen und Wohnen sprechen. Wir wollen die Grundsteuer senken. Wir wollen die Grunderwerbsteuer für den Erstkauf abschaffen.
Die Frage war jetzt konkret nach der Kfz-Steuer.
Die wollen wir auch senken.
Also im Wahlprogramm steht, wir fordern, dass sich Baden-Württemberg im Bundesrat dafür einsetzt, die Zweckentfremdung der Kfz-Steuer durch den Bund zu beenden. Und das Gegenargument ist natürlich, dass der Staat flexibel bleibt und die Einnahmen da einsetzt, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Ist das für Sie kein Argument?
Naja, wir erleben ja häufig, dass bei Steuern tatsächlich versucht wird, für andere Bereiche die Lücken zu stopfen oder die Löcher zu stopfen. Und im Programm steht bei uns, dass wir eben den ursprünglichen Sinn und Zweck wiederherstellen wollen und nicht die Zweckentfremdung weiter fördern. Und darum finde ich es richtig, dass wir sagen, dass wir sie auch senken wollen.
Und wenn wir nochmal auf die Brücken schauen, was aktuell passiert, Sammelausschreibungen, damit werden die Prozesse beschleunigt, die Etats zur Sanierung werden erhöht. Ist das nicht im Sinne der AfD?
Natürlich, also wir wollen ja quasi im Rahmen unseres quasi Investitionsfonds damit beginnen, dass wir Brücken, Straßen, Krankenhäuser, Schulen sanieren. Ich hatte jetzt die Frage nicht ganz verstanden.
Ja, was Sie gegen die aktuellen Pläne der Landesregierung haben. Denn jedes Jahr sollen 300 Millionen Euro allein in die Brückensanierung fließen. Das ist bereits geplant.
Gut, was die Landesregierung ankündigt oder die CDU verspricht und die Grünen, das sind immer häufig zwei Paar Schuhe. Also man muss am Ende des Tages, glaube ich, darauf schauen, was findet tatsächlich statt. Und ich kann noch nicht erkennen, dass es tatsächlich in der Fläche zur Umsetzung gekommen ist. Das sehen Sie übrigens vor allem im Bereich der Schulen. Wenn wir uns gerade da mal sanitäre Einrichtungen anschauen, dann sehen die in der Regel nicht anders aus wie zu ihrer Schulzeit. Da gibt es einen massiven Nachholbedarf und es ist teilweise auch unwürdig.
Danke an die SR1-Hörerinnen und Hörer. Viele Fragen kommen rein an den AfD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Markus Frohnmeier. Jürgen Rehmer aus Pforzheim möchte wissen, wie kommt Herr Frohnmeier dazu, nicht für den Landtag zu kandidieren, sich aber als Ministerpräsidentenkandidat zu bezeichnen?
Wir haben da lange drüber nachgedacht, wie wir das Ganze angehen können, um nochmal deutlich zu machen als AfD in Baden-Württemberg, dass wir eine Trennung zwischen Parlament und Regierung wollen. Eigentlich soll das Parlament ja die Regierung kontrollieren und nicht gleichzeitig der Parlamentarier dann auch noch Regierungsmitglied sein. Darum setzen wir uns dafür ein, dass man, wenn man Mitglied der Regierung ist, nicht zugleich auch Parlamentarier ist und dann je nach Anliegen quasi die Regierungsbank verlässt, um dann eben mit abzustimmen. Und da wollen wir eine strikte Trennung zwischen der Regierung und dem Parlament. Und diese Kandidatur ist eben auch als klares Statement in diese Richtung hin zu begreifen. Wir sind übrigens nicht die Ersten, die sowas gemacht haben. Es gibt auch CDU-Ministerpräsidenten, die so vorgegangen sind.
Herr Württemberger aus Stuttgart, würde die AfD eine CDU-Minderheitsregierung tolerieren, wenn sie damit eine schwarz-grüne Koalition verhindern könnte?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns alle nochmal klar machen, wer die CDU wählt, bekommt am Ende auch grüne Politik. Und darum haben wir schon vor dieser Wahl das Angebot gemacht, dass wir durchaus bereit wären, um auch Herrn Hagel hier den Ausweg zu bieten, dass wir partiell alle Initiativen, die dem Land dienen, auch bereit sind, mit abzustimmen, zuzustimmen, um eben dafür zu sorgen, dass endlich wieder bürgerlich-konservative Politik in Baden-Württemberg gemacht wird. Also wir sind offen dieser Konstellation gegenüber.
Kerstin Höraufschreibt, schreibt, wie steht die AfD zu unseren behinderten Mitmenschen und Inklusion?
Wir machen keine Unterschiede und das will ich auch in aller Deutlichkeit, weil ich manchmal so eine Art Vorwurf dort mitschwingen höre, sagen, ich bin Vater von einer 4-Jährigen und von einem 8-Jährigen. Und für mich würde es absolut keinen Unterschied machen, ob die Kinder eine Behinderung hätten oder nicht, würde sie alle gleich lieb haben und lieben. Es geht darum, dass wir Menschen sind und das will ich da in aller Deutlichkeit klarstellen, weil manchmal der Eindruck erweckt wird, als hätte die AfD ein Problem mit Menschen mit Behinderung.
Doro Huki schreibt, mich beschäftigt die Frage, warum die AfD alles schlecht redet, was in Deutschland passiert. Zum Thema Mitarbeiter aus den eigenen Reihen. Sie haben wohl kein Vertrauen in Nicht-AfD-Mitglieder als Mitarbeiter.
Also es geht nicht darum, alles schlecht zu reden, aber wenn sie ein Problem ausmachen, das haben wir ja ganz offenbar, sonst würden wir nicht 50.000 Stellen in der Automobilindustrie im Vergleich zum Vorjahr verlieren, nicht jeden Tag 8 Unternehmen in Baden-Württemberg dicht machen oder beispielsweise alle 25 Minuten ein Industriearbeitsplatz hops gehen, dann müssen sie sowas auch beschreiben können, weil nur wer ein Problem erkennt und beschreibt, ist auch in der Lage, das Problem zu lösen. Der andere Punkt, der ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, also es ist doch völlig legitim, dass man im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit versucht, Personen zu finden, die über die notwendige Qualifikation verfügen, eine Stelle auszufüllen. Also für mich ist nicht relevant, ob jemand mit einer Person verwandt ist oder nicht, sondern für mich ist wichtig, ob die Qualifikation da ist und die Person in der Lage ist, diese Arbeit ausgemessen auszufüllen. Und ich glaube, dass das eben auch immer das sein sollte, was an erster Stelle steht. Und erlauben Sie mir vielleicht zum Schluss noch eine Anmerkung, weil das ja auch manchmal darauf abzielt, auf das ganz Persönliche. Meine Frau arbeitet für einen Bundestagsabgeordneten, das haben wir heute in der Sendung schon besprochen. Und soll sie mich um Erlaubnis bitten, bevor sie einer Arbeit nachgeht? Ich glaube, da sind wir zum Glück drüber hinweg. Wir sind an einem Punkt, wo Mann und Frau selbstständig und frei entscheiden können, wo sie arbeiten und wie sie arbeiten. Und wenn man die notwendige Qualifikation mitbringt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, es hat sich auch kaum jemand darüber empört, dass die Frau unseres Innenministers Strobel beispielsweise eine Zeit lang Direktorin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk war. Das ist, glaube ich, etwas, was eher dann mal kritikfähig wäre und nicht, dass jemand sich bewirbt und in derselben Partei oder im selben Unternehmen arbeitet wie der Ehemann.
Bülent Tekdale aus Ebersbach hat uns geschrieben: Für mich als Gastarbeiterkind ist das Thema Remigration sehr wichtig. Wie definiert Markus Frohnmeier das konkret? Und wieso sind die Aussagen hier sehr unterschiedlich? Von allen Ausländern und Migranten mit Kindern raus bis nur kriminelle Migranten.
Also ich glaube, dass hier auch viel der AfD zugeschrieben wird, was die AfD einfach so nie gesagt hat. Remigration, und das ist die Linie unserer Partei, bedeutet Folgendes. Eine Trennung zwischen legaler und illegaler Migration. Illegale Migration ist, wenn man keinen Rechtsgrund hat, um sich hier in Deutschland oder Baden-Württemberg aufzuhalten. Diese Personen wollen wir rückführen. Legale Migration ist nur dann betroffen, wenn man sich legal hier in Deutschland aufhält, aber schwerste Straftaten begeht. Oder wenn man nicht bereit ist, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Dann würden wir auch sagen, dass man prüfen muss, ob der Aufenthaltsstatus entzogen werden kann. Wer aber hier arbeitet, seine Steuern bezahlt, die Sprache spricht, der ist doch in Deutschland herzlich willkommen. Und ich glaube, es wurde auch teilweise insinuiert, dass die AfD Staatsbürgerschaften von Menschen mit Migrationshintergrund entziehen möchte. Sowas gibt es mit mir hier nicht, in aller Deutlichkeit. Ich glaube, dass die aktuellen Entwicklungen in Deutschland und Baden-Württemberg auch viele Leute betreffen, die als Gastarbeiter in den 60er und 70er Jahren nach Deutschland und Baden-Württemberg gekommen sind, die hart arbeiten, die sich was aufgebaut haben und die eben auch jetzt aufgrund der Politik ihren Wohlstand gefährdet sehen. Also kurzum, es geht nur um Personen, die illegal sind oder wenn sie sich hier legal aufhalten, Straftaten begehen und nicht bereit sind, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Da wird dann geprüft.
Aus Ohren schreibt Beate Weber: Mit welchen Unternehmen planen Sie, die Atomkraftwerke zu bauen? Gibt es hier schon Gespräche? Inwieweit wird der Atomstrompreis dann sinken?
Wir haben zunächst einmal zwei Kernkraftwerke hier in Baden-Württemberg gehabt, die amortisiert waren, und da muss man die Wiederinbetriebnahme prüfen. Es gibt Experten, die gehen davon aus, und auch unsere Fachpolitiker im Deutschen Bundestag, die selber dort gearbeitet haben, dass beispielsweise eine Wiederinbetriebnahme realistischerweise in circa 3 bis 3,5 Jahren möglich wäre.
Die Betreiber schließen das aus?
Ja gut, ich sag mal, zu den Betreibern könnte man viel sagen. Vielleicht hat es auch politische Gründe, weil es ein Staatsunternehmen ist. Und das hat auch so gearbeitet, dass es erst neulich 1,2 Milliarden Euro in der Irischen See für einen Offshore-Windpark versenkt hat, der nur dann funktioniert hätte, wenn er Fördergelder und Subventionen erhält.
Also auch technische Gründe, die dagegen sprechen.
Nee, die Japaner konnten schon in den 90er Jahren innerhalb von 4 Jahren neue Kernkraftwerke bauen. Die Chinesen schaffen das in 5. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Land der Tüftler und Ingenieure das auch hinbekommen und unsere Kernkraftwerke wieder in Betrieb nehmen.
Auch das haben wir von der SWR-Faktenbasis uns angeschaut. Die AfD fordert seit Jahren die Rückkehr zur Kernenergie und die Wiederinbetriebnahme der stillgelegten Meiler, denn, so die Überzeugung der AfD, auf diese Weise könnten die Energiepreise gesenkt werden. Allerdings befinden sich alle deutschen Meiler längst im Rückbau. Auf Anfrage des SWR erklärt der Karlsruher Energieversorger NBW, der Rückbau der 3 Kernkraftwerke hier bei uns in Baden-Württemberg sei bereits so weit fortgeschritten, dass das praktisch gesehen nicht mehr rückgängig gemacht werden könne. Die AfD verfolgt neben der Idee der Wiederinbetriebnahme von Kernkraftwerken auch die Errichtung von kleinen Meilern, sogenannter Small Modular Reactors. Auch hier ist die NBW mehr als skeptisch. Zuletzt hieß es, trotz jahrzehntelanger Forschung befinden sich solche kleinen Meiler weiterhin im Entwicklungsstadium. Die Bauzeiten seien lang und die Kosten extrem hoch. Aber mit ihrer Forderung steht die AfD nicht allein. Auch die CSU macht Druck. Es brauche Offenheit für neue Arten der Kernkraft, um den Energiebedarf der Zukunft decken zu können. Die SPD ist aber Schröder strikt gegen einen Wiedereinstieg in die Atomkraft und hält sie weiter für hochgefährlich. Also ein Wiederanfahren der stillgelegten Atomkraftwerke kommt aus Sicht der Energiekonzerne nicht mehr in Frage. Über einen Wiedereinstieg in die Kernkraft wird aber auch in der schwarz-roten Bundesregierung diskutiert. Zur Erinnerung, Grund für den Rückbau ist der Atomausstieg, den Deutschland nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011 beschlossen hat. Vor knapp 3 Jahren wurden die letzten 3 Reaktoren in Deutschland abgeschaltet, darunter auch Neckarwestheim 2 im Kreis Heilbronn. Das deutsche Atomgesetz, das schreibt neben dem Ende der Stromproduktion auch den unverzüglichen Rückbau vor. Mit der Behauptung, die Wiederinbetriebnahme sei in wenigen Jahren möglich, stützt sich die AfD wohl auf Angaben der Atomlobby um den Verein Nuklearia. Der hält es für möglich, dass die norddeutschen Kraftwerke Brockdorf, Emsland, Grohnde schon innerhalb von 1 bis 4 Jahren wieder Strom liefern könnten. Doch auch hier ist der Rückbau weit fortgeschritten und die Betreiber haben schon aus wirtschaftlichen Gründen abgewunken.
Zurück zu den Fragen. Gibt es Gespräche?
Bitte?
Das möchte Beate Weber aus Owen wissen. Gibt es Gespräche?
Nein, natürlich noch nicht. Das würden wir dann angehen, wenn die AfD in Regierungsverantwortung wäre. Im Moment wäre das auch, glaube ich, ein wenig unangemessen.
Bodo Schneider aus Auenwald möchte dahingehend wissen, was ist mit dem unweigerlich anfallenden Atommüll? Wo soll der gelagert werden?
Das ist natürlich etwas, wo man sich ehrlich machen muss. Die Endlagerfrage, die wurde hier in Deutschland schon gelöst und muss gelöst werden. Man kann hier entweder mit Nachbarländern kooperieren und Endlagerstätten finden oder die vorhandenen in Deutschland weiter nutzen. Gut ist, dass es bei der neuen Technologie und den Kernkraftwerken neuer Generation häufig dazu kommt, dass kaum noch Restmüll anfällt und teilweise auch im Rahmen der Wiederaufbereitung dieser dann wieder zum Einsatz kommen kann. Also da muss man auch gucken, dass man weiter in Forschung und Innovation investiert.
Unser Faktenbasisteam arbeitet im Hintergrund und guckt nochmal nach, wenn es Zahlen gibt, einzuordnen, zu korrigieren, dann ist das zu hören. Wir sagen erstmal danke für den Besuch heute Vormittag an Markus Frohnmeier.
Ja, vielen Dank für den Austausch und den spannenden Vormittag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.